Das ist der Hörgang, der Podcast von Springer Medizin.
Herr Dr. Kammold, Sie sind vor etlichen Jahren mittlerweile schon von Wien an die Med-Uni nach Graz gegangen, weil Sie einen Ort gesucht haben, der offen ist für Neues, wo innovative Forschungspolitik betrieben werden kann und wo man etwas bewegen kann. Wie schaut Ihre Bilanz aus? Hat Graz die Erwartungen erfüllt?
Also Graz hat auf jeden Fall meine Erwartungen erfüllt. Man soll das zwar nie ehrlich sagen, weil dann heißt das so mehr oder weniger, dass nichts mehr passiert. Also sagen wir mal so, zu den Zielen sind wir auf gutem Wege. 75% erreicht. Nein, in Wirklichkeit muss man sagen, ich bin mehr als zufrieden. Und das Gute ist, dass man wirklich auf einerseits auf Infrastruktur gestoßen ist, andererseits auch auf Menschen, mit denen man gemeinsam Forschung und Entwicklung betreiben kann.
Ihre Hauptaufgabe ist ja die rekonstruktive Chirurgie, also Wiederaufbau der Brust, Hauttransplantationen. Woran forschen Sie derzeit?
Also wir bieten klinisch das gesamte Spektrum der modernen plastischen Chirurgie an. Das ist von Handchirurgie, rekonstruktive Chirurgie, Verbrennungschirurgie bis ästhetische Chirurgie. Und in der klinischen Forschung sind wir auch in allen dieser Teilbereiche sehr aktiv. Im Bereich der Grundlagenforschung und Entwicklung sind wir vor allem im Bereich der Wundheilung unterwegs. Also alles, was geht in Richtung Wunde, Narbenbildung und dergleichen, da sind wir sehr intensiv auch in der Grundlagenforschung mit befasst und probieren dort auch neue Therapien zu entwickeln. Das reicht von Verbandsmaterialien bis zellbasierte Therapien.
Die ästhetische Chirurgie, die haben Sie auch im Repertoire, aber die ist vergleichsweise anteilsmäßig gering.
Das ist also vom klinischen Spektrum her ein ganz, ganz geringer Prozentsatz der klinischen Routine, die wir durchführen, ist sicher ästhetische Chirurgie. Aber es gibt natürlich auch im Bereich der Forschung Überschneidungen. Ja. Viele Sachen, die wir entwickeln, kann man sowohl vielleicht in der Medizin als auch in der Kosmetik und dergleichen verwenden. Das heißt, in der Forschung gibt es deutlich mehr Überschneidungen.
Und in der Ausbildung ist es auch ein Thema.
In der Ausbildung ist es natürlich ein wichtiger Bestandteil, weil wir natürlich die nächste Generation in dem Fach wieder ausbilden wollen und müssen. Und das ist halt plastisch, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie.
Ich bin mir sicher, Sie haben das schon 100.000 Mal beantwortet, aber was unterscheidet Sie von einem Schönheitschirurgen?
Ganz einfach gesagt, ein Schönheitschirurg muss nicht einmal, so komisch das klingen mag, nicht einmal Chirurg sein. Also Schönheitschirurgie ist keine Facharztbezeichnung, während hingegen ein Facharzt für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie ein Facharzt ist, ein chirurgischer Facharzttitel ist, kann theoretisch jeder Schönheitschirurgie betreiben.
Ein geschickter Allgemeinmediziner zum Beispiel, der Manuel.
Natürlich, es können aber auch Allgemeinchirurgen, es können ganz andere Berufsgruppen natürlich auch im Bereich der Schönheitschirurgie aktiv werden.
Wie oft mussten Sie schon Fehler von Schönheits-OPs ausbügeln?
Das gehört fast zum Routinebetrieb. Also das heißt, wir erleben sehr, sehr häufig, und das ist dann häufig doch wiederum auch die Aufgabe an einem Universitätsklinikum, wenn Sachen mal falsch laufen, dass wir dann mehr oder weniger die Komplikationen zu behandeln haben. Das kann natürlich sein von Patienten im Inland, aber wir kriegen auch sehr, sehr häufig Patienten aus dem Ausland, die ganz allgemein gesprochen wegen einem günstigeren Preis ins Ausland gehen, um sich dort eine Operation durchführen zu lassen, die dann aber nicht ganz so gut funktioniert, nennen wir es jetzt mal so, und die Komplikation dann bei uns behandelt wird.
Also da wissen Sie schon, wenn draufsteht auf der Ort so und so, dann wissen Sie schon, was da auf Sie zukommt, sozusagen, weil da gibt es wahrscheinlich Zentren für solche Operationen, die günstig durchgeführt werden.
Ja, also grundsätzlich gibt es natürlich Zentren im Ausland, die das sehr häufig machen. Man muss auch ganz ehrlich sagen, natürlich nicht jeder Patient, der sich dort behandeln lässt, hat eine Komplikation. Und Komplikationen können natürlich überall auftreten. Aber normalerweise ist es bei uns natürlich üblich, dass wenn man etwas operiert, dass man dann die Komplikationen auch selber behandelt. Dort ist es halt anders. Da ist dann der Operateur, und der dann die Komplikation behandelt, kommt dann meistens umgangssprachlich gesprochen eine andere Person zu Kusshand und muss das mehr oder weniger unter Anführungszeichen ausbaden.
Ich habe mir verschiedene Interviews von Ihnen angehört zur Vorbereitung, und ich habe den Eindruck, wenn Sie über Verbrennungen und Verbrennungschirurgie sprechen, dann ist Ihnen das ein besonderes Anliegen. Es wirkt so, als wäre das sozusagen, als würden Sie dafür brennen. Auch ein bisschen eine moderative Überleitung. Sommerzeit ist Grillzeit. Ist der Sommer eigentlich gefährlicher als der Winter?
Na, sagen wir mal so, es hat jede Saison unterschiedliche Ursachen für Verbrennung. Ja, der Sommer ist natürlich sehr häufig vergesellschaftet mit Grillunfällen und dergleichen. Hingegen ist es dann in der Weihnachtszeit entweder die Verbrühung des Heferl mit heißem Tee oder der Adventkranz oder der brennende Christbaum oder was auch immer. Das heißt, mehr oder weniger unterschiedliche Unfallursachen haben spezifische Jahreszeiten, sagen wir mal, wo sie gehäuft auftreten.
Sie sind in einem Zentrum tätig, das von der, jetzt muss ich wirklich auf den Zettel schauen, von der Europäischen Gesellschaft für Verbrennungsmedizin akkreditiert worden ist. Wie kam es zu dieser Auszeichnung und was leisten Sie im Unterschied zu anderen Häusern?
Also grundsätzlich ist es ja in Österreich so, dass es eigentlich zwei Brandverletztenzentren gibt, neben Graz auch Wien. Das heißt, diese Zentren kümmern sich um die Behandlung der Schwerstbrandverletzten. Das, was uns so besonders macht, ist natürlich, dass wir sehr stark und sehr intensiv auch in der Forschung und auch natürlich in der Entwicklung tätig sind. Und das, was uns noch wiederum besonders macht, ist, dass bei uns hier am Uniklinikum in Graz auch die einzige HBO-Kammer ist in Österreich. Das heißt, alle mit Patienten mit einem Gasbrand oder bestimmten nekrotisierenden, großflächigen Weichteilinfekten dann bei uns versorgt werden und behandelt werden. Das heißt, wir haben schon einen großen Teil unserer Patienten, die wir behandeln, wie gesagt, sind Patienten mit großen Wunden, Defekten, ob jetzt Verbrennungen oder Weichteilinfekte. Und wie gesagt, was uns besonders macht, ist halt natürlich auch, dass wir nicht nur jetzt aus der Steiermark unsere Patienten ziehen, sondern auch aus dem Burgenland oder aus Kärnten und manchmal auch aus dem Ausland.
HBO steht für?
Hyperbare Oxygenierung.
Ich habe mir vorgenommen, jede Abkürzung nachzufragen. Gott sei Dank überleben immer mehr Menschen auch schwerste Verbrennungen. Begonnen als Unfallreporter und da kommt man leider auch immer wieder zu solchen Szenen. Also das ist auch menschlich teilweise ganz schlimm. Und es ist nicht selbstverständlich, dass diese Menschen überleben, weil wenn die Haut weg ist, ist man ja den Keimen schutzlos ausgeliefert, mehr oder weniger. Oder ist man ausgeliefert. Wie weit hat sich die Forschung in den letzten Jahrzehnten entwickelt? Welche Methoden wenden Sie an, um verbrannte Haut ersetzen zu können?
Also ganz einfach gesprochen, wenn man sich zurückversetzt in die 50er, 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, dann war es so, dass die 50% Überlebenschance bei einem jungen Erwachsenen war circa bei 30-35% verbrannter Körperoberfläche. Heute ist mittlerweile für einen jungen Erwachsenen die 50% Überlebenschance bei circa 80% verbrannter Körperoberfläche.
Kurze Zwischenfrage, 35%, 20% verbrannte Körperoberfläche, was wäre das in etwa in der Praxis?
Naja, man kann sich überlegen, also 20-30% wären circa ein Arm hat 9%. Ja? Oder die Brust und der Bauch vorne sind circa 18% gemeinsam. Ja? Oder der ganze Kopf sind 9%. Also wenn man das zusammenrechnet, ist das früher dieses Ausmaß gewesen, mehr oder weniger, wo man schon mehr als kritisch verletzt war. Heute sind das, wie gesagt, 80% circa. Und Hauptursache dafür oder Hauptgrund dafür, dass die Leute nicht nur eine höhere Wahrscheinlichkeit zu überleben haben, sondern auch deutlich besser von der Lebensqualität überleben, ist eigentlich geschuldet, dass genau diese Brandverletztenzentren geschaffen wurden, dass wir deutlich früher operieren, dass wir neue Haut- und Hautersatzmaterialien haben und viele andere Faktoren. Also gerade dieser Faktor Innovation spielt gerade auch in der Brandverletztenbehandlung eine extreme Bedeutung gespielt, gerade auch in den letzten Jahren, Jahrzehnten.
Was sind aus Ihrer Sicht die größten Neuerungen an der MedUni Graz in den vergangenen Jahren?
Also wir sind, wie ich bereits vorher gesagt habe, sehr intensiv gerade in der Behandlung von Brandverletzten beschäftigt, entwickeln dort auch einerseits neue Verbandsmaterialien, andererseits neue Therapien. Und wo wir auch sehr intensiv mit befasst sind, sind wir, dass wir aufgrund der exzellenten Biomarkerforschung, die es hier in Graz gibt, auch sehr, sehr viele Verbandsmaterialien und Hautersatzverfahren testen und den Firmen dabei helfen, die genaue Wirkweise oder Wirkmechanismus zu erklären. Das heißt, wir probieren heute Prozesse, die im Körper ablaufen, wie die Wundheilung, besser zu verstehen. Und dadurch, dass wir sie besser verstehen, gezielter einzugreifen. Und das reicht bis dahin, dass wir natürlich neue Therapien entwickeln, die dann gezielter angreifen können.
Nicht ganz unwichtig für einen Universitätsstandort ist auch das politische Umfeld. Wie sehr verfolgen Sie Gesundheitspolitik noch?
Naja, einerseits als Arzt oder auch Leiter einer Abteilung oder Klinik ist man natürlich immer davon indirekt betroffen. Es klingt vielleicht ein bisschen böse, aber man hängt natürlich in diesem System drin und es ist ganz, ganz wichtig, was passiert. Aber es ist nicht nur wichtig für die Klinik, sondern natürlich auch das ganze Umfeld ist wichtig für auch für die Forschung, für den Forschungsstandort und dergleichen. Das heißt, dieses System ist natürlich sehr, sehr wichtig, weil man ist in Wirklichkeit ein Teil dieses Systems.
Jetzt ist die Steiermark, gilt ja sozusagen als politisches Vorzeigemodell, was jetzt die Konsensfindung angeht. Ist das rein auf Regierungsebene oder spürt man das auch sozusagen eine Etage darunter, wenn es um Forschungspolitik geht, wenn es um Gesundheitspolitik geht?
Also sagen wir es mal so, wir spüren es immer wieder und es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Also ich glaube, dass gerade die MedUni Graz jetzt auch in der rezenten Zeit sehr erkannt hat, wie wichtig das Thema Innovation ist. Und nicht nur die MedUni, sondern auch das Bundesland Graz, aber auch das Land Österreich hat erkannt, dass das Thema Innovation wichtig ist. Aber man muss sogar einen Schritt weitergehen. Mittlerweile hat Europa verstanden, wie wichtig Innovationen sind, nicht nur für die medizinische Versorgung von Patienten, sondern auch für den Wirtschaftsstandort Europa. Also deswegen, Innovation ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir probieren hier natürlich als Universitätsklinikum immer vorne an der Spitze mitzuspielen.
Wenn man von der Innenstadt hier herauskommt, zum LKH und zum MedUni Campus, sieht man, dass viel gebaut wird. Die Generalsanierung der Chirurgie, die läuft noch bis Ende nächsten Jahres. Inwieweit spielt das eine Rolle für Ihre Arbeit?
Man muss ganz ehrlich sagen, es war damals 2012, als ich gekommen bin, mit ein Grund, warum ich mich für den Standort entschieden habe, ist, weil man einfach gesehen hat, es passiert sehr viel und es wird in den nächsten Jahren viel passieren. Es ist für mich auch immer, wenn man sieht, es sind viel Bauaktivitäten, es ist natürlich auch immer ein Commitment von einem Land oder also einem Bundesland oder auch dem Land Österreich zu sagen, man glaubt an den Standort. Das ist natürlich für jemanden, der Forschung und Entwicklung betreiben möchte, extrem wichtig zu wissen, dass die Politik an diesen Standort glaubt. Das ist ganz, ganz wichtig. Und genauso war auch die Neubildung oder der Neubau der Chirurgie und dergleichen extrem wichtig für uns. Aber auch, wie gesagt, die Schaffung des Campus 1 und 2 sind extrem wichtige Teile von uns. Also deswegen, so wie Sie gesagt haben, wenn man hier rausfährt, es ist für uns wie so ein eigener Stadtteil, der sich hier mit Wissenschaft und Innovation befasst. Das heißt, und das ist von immenser Bedeutung.
Es erinnert ein bisschen an die Alser Vorstadt in Wien, wo ja auch sehr viel passiert, ne? Also das Präklinikum und andere Institute, die dort angesiedelt werden. Ja, wie Sie sagen, es ist ein Riesenprojekt. Ne? Das sind ja Summen, die da bewegt werden, die nicht so ohne sind. Kommen wir kurz zu Ihnen. Sie leiten die klinische Abteilung für plastische, ästhetische und rekonstruktive Chirurgie in der MedUni Graz. Würden Sie Ihren Führungsstil beschreiben und Ihren Umgang mit der jungen Generation?
Also, wenn man mich gefragt hätte beim Hearing, hätte ich gesagt, ich habe so einen situativen Führungsstil. Das heißt ganz einfach, natürlich verlangen bestimmte unterschiedliche Situationen eine unterschiedliche Herangehensweise. Auf der anderen Seite würde ich ganz einfach sagen, ich habe erkannt, mehr oder weniger, ich sehe mich teilweise wirklich so, dass ich sage, ich schaue jetzt als Leiter der Abteilung, dass meine Oberärzte alles das haben, was sie brauchen, um gut arbeiten zu können. Also ich sehe mich eigentlich mehr als Ermöglicher. Ja. Und das, was natürlich ganz, ganz wichtig ist, wir sprechen dann auch in die Richtung High-Impact-Leadership. Wir müssen natürlich den Leuten eine Bedeutung zeigen. Ja, zu sagen, ein großes Ganzes zu zeigen, wohin wollen wir, was ist unsere Aufgabe. Das ist natürlich dann leichter auch für Leute, dem sich unter Anführungszeichen geht nicht um Unterordnung, aber sich damit zu identifizieren und einen gemeinsamen Weg aufzuzeigen. Und das ist mir, wie gesagt, das Wichtigste. Ja, ich glaube, wie gesagt, dass unterschiedliche auch Generationen und auch unterschiedliche Menschen, ich würde nicht einmal eine Generation über einen Kamm scheren, unterschiedliche Art brauchen, wie sie geführt werden. Und da muss man sich heute natürlich sehr anpassen.
Was auffällt, Sie nutzen Graz jetzt nicht das Sprungbrett, sondern so wie ich das Gefühl, Sie wollen hier sozusagen als Wissenschaftler auch weiterhin tätig bleiben.
Ja, das war eigentlich immer das Ziel, dass ich gesagt habe, ich möchte hier was erreichen. Nicht nur ich möchte was erreichen, sondern ich möchte zusammen mit dem Team der Abteilung oder der Klinik etwas erreichen. Und ich sehe das, wie gesagt, schon irgendwie als Art Lebensaufgabe, ja, zu sagen, ich möchte das in eine Richtung entwickeln, aber auch so entwickeln, dass damit die nächsten Generationen gut leben können. Ja. Sie haben es vorher kurz erwähnt, es wird viel gebaut und es wird weitergebaut. Und es sind teilweise höchstwahrscheinlich Sachen, die man jetzt im Kopf schon hat und plant, die höchstwahrscheinlich mich selber gar nicht mehr so sehr betreffen werden. Aber es wird darum gehen, dass auch noch die nächste Generation an diesem Standort gut wird arbeiten können. Und das macht es ganz spannend. Also deswegen ist es, wie gesagt, immer das hauptsächliche Ziel gewesen, das nicht jetzt als Sprungbrett zu sehen, sondern zu sagen, man schaut, was man hier alles erreichen kann. Und bis jetzt ist es so, dass man noch nicht langweilig geworden ist, sondern dass man eigentlich mit der Zeit noch andere Aufgaben dazu nimmt und einfach zu sagen, das und das könnte man auch machen, damit sich irgendwann ein großes Gesamtbild entwickelt oder ergibt.
Dr. Kamels, danke für das Gespräch.
Ich sag danke.
Hörgang, der Podcast von Springer Medizin. Springer Medizin.